Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 4. Dezember um 21 Uhr. Machen wir zuerst ein bisschen News. Ich habe heute gelesen im Wall Street Journal, dass OpenAI jetzt beginnt, Werbung zu verkaufen auf ihren Websites. Maximilian, was denkst du, ist das der Anfang vom Ende für OpenAI? Was ist deine Einschätzung?
Tja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass für mich hatte das eigentlich immer sehr viel Charme, dass sie keine Werbung genutzt haben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Erwartungen an OpenAI einfach relativ hoch sind, zu liefern und eben auch kurzfristig eine Monetarisierung zu liefern. Von daher, ja, verstehe ich das schon. Anfang vom Ende ist vielleicht ein bisschen überspitzt. Sie haben immer noch ihre Capabilities, haben immer noch ein super Team und sind führend in der AI-Entwicklung. Aber mir gefällt der Move auch nicht, ja.
Ja, ich meine, sie machen 4 Milliarden Umsatz und das reicht ihnen bei weitem nicht, rentabel zu sein. Das heißt, sie brauchen jetzt neue Ertragsmodelle. Und heute Nachmittag hat Sam Altman an der Deal Book Conference der New York Times ein sehr spannendes Interview gegeben, wo er auch über diverse Themen geredet hat, unter anderem die Monetarisierung. Und ich kann das allen sehr empfehlen, kann man auf der Website von der New York Times nachlesen. Genau. Zweite News ist, die ich spannend finde, ist BlackRock. Sie kaufen wieder einen Private Credit Manager, HPS, für 12 Milliarden US-Dollar. Man muss sich das vorstellen, die bezahlen 35 Mal die Management Fee Earnings. Also das ist wirklich ein krasses Multiple. Und sie gewinnen eigentlich nur mit all diesen Akquisitionen. Sie haben jetzt rund 30 Milliarden ausgegeben für Akquisitionen von Preqin und von weiteren dieses Jahr bereits. Und da haben sie eigentlich nur von den 11 Trillionen, die sie, glaube ich, sowieso schon haben, können sie 400 Milliarden zusätzlich anwerben und für das bezahlen sie rund 30 Milliarden, was wahnsinnig viel ist. Und da sieht man, wie schnell jetzt BlackRock versucht, in dieses Alternative Assets, in diesem Bereich vorzustoßen. Ist jetzt das generell für den Private Markets Markt gut oder schlecht? Also ich meine hier vor allem kleine VCs, die vielleicht auch jetzt gerade begonnen haben, First-Time-Fund gemacht haben. Oder kann man da eine generelle Aussage machen, ist das gut oder ist das schlecht für den Alternative und auch für den VC-Markt? Was denkst du?
Ja, ich meine, man muss sich die Zahlen mal auf der Zunge vergehen lassen. Sie haben da ein 35er Multiple gezahlt, wie du gesagt hast. Das ist schon mal sehr attraktiv natürlich für VCs, die haben vielleicht mal einen Exit machen wollen, hat es mal einen Price-Tag gegeben. Aber generell für die Asset-Klasse, für die Private Markets und für die Alternatives finde ich das sehr positiv, weil schlussendlich kommen wir auf den Radar von auch der breiten Masse von Anlegern und das könnte durchaus dazu führen, dass eigentlich noch mehr Kapital auch in Europa in VC investiert wird, was natürlich durchaus allen einen Boost geben würde, weil die Großen, die können auch nicht x-beliebig Kapital aufnehmen und dann fällt halt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Kapital, sickert durch zu den kleineren Emerging Managers. Und deshalb würde ich jetzt mal da durchaus Daumen hoch für diesen Move. Aber man muss natürlich sich bewusst sein, eher für die Großen kann das kritisch werden, wenn jetzt da so ein großer Player kommt und allenfalls halt viele aus den Deals rausdrückt, wie das Tiger Global damals gemacht hat im 2022.
Ja, vielleicht noch Seitenbemerkung. Die Partners Group hat heute bekannt gegeben, wieder mal einen Exit geschafft zu haben, was sicherlich auch für den hiesigen Private Equity Markt auch ganz gut ist. Gehen wir noch kurz auf die dritte News ein. Eine Richterin in Delaware hat den Antrag von Elon Musk abgelehnt. Das Gericht solle ein gigantisches Gehaltspaket von Tesla, die notabene größte Managervergütung in der Unternehmensgeschichte, wieder in Kraft setzen. Die Richterin wies eine Anfechtung von Musk und dem Tesla-Verwaltungsrat gegen ihr Urteil vom Januar zugunsten eines Tesla-Aktionärs zurück, der argumentiert hatte, dass die Vergütung von Musk damals im Wert von 46 Milliarden US-Dollar gegenüber den Anlegern des Elektrofahrzeugherstellers ungerecht sei. Seitdem ist der Wert dieses Gehaltspakets aufgrund des Anstiegs der Tesla-Aktien auf mehr als 100 Milliarden Dollar gestiegen. Ja, spannendes Thema. Nach der Entscheidung der Richterin im Januar ließ Tesla die Aktionäre erneut über das Gehaltspaket abstimmen, die es genehmigten. Musk und sein Anwaltsteam hatten gehofft, die Richterin auf diese Weise davon zu überzeugen, ihre Entscheidung aufzuheben. Stattdessen blieb McCormick, so heißt die Richterin, am Montag bei ihrer Entscheidung vom Januar und erklärte, dass die komischen Theorien des Anwaltsteams von Musk gegen eine Vielzahl von Rechtsgrundsätzen verstoßen. Musk kann gegen das Urteil erneut Berufung einlegen. Ja, man muss dazu auch noch sagen, dass Elon Musk in den letzten 6 Jahren keinen Rappen, keinen Cent bekommen hat von Tesla, darauf verzichtet hat. Und jetzt sieht er nämlich seinen Payday kommen. Was denkst du, Maximilian? Soll Elon Musk das Gehalt bezahlt werden?
Ja, du, ich freue mich, Max, ehrlich gesagt. Wir haben immer so die Angewohnheit, den Podcast mit den kniffligsten Fragen überhaupt zu beginnen. Und von daher wunderbar. Also, rein konzeptionell ist die schiere Summe von mehr als 100 Milliarden als Compensation ist ja kaum vorstellbar. Das ist realitätsfern, sind wir uns einig. Aber um die Frage wirklich beantworten zu können, muss man aus meiner Sicht so ein bisschen an den Ursprung des damaligen Incentive-Systems gehen. Denn das ist ja auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Und ich erinnere mich noch damals, ich habe das in der Financial Times gelesen und das wurde damals schon betitelt, vor einigen Jahren, als eines der verrücktesten Incentive-Programme, die es überhaupt gibt. Aber es wurde damals abgetan so ein bisschen als fast unerreichbar, weil der Aktienkurs eh so weit weg ist, oder? Das ist ein super unrealistisches Ziel, das macht überhaupt keinen Sinn und so weiter und das wird eh nie eintreten. Und der Punkt ist, dass das Compensation-Paket von den Governance-Organen und letzten Endes dann auch von den Shareholdern ratifiziert wurde. Und sich jetzt in der Retrospektive dagegen zu stellen, finde ich persönlich auch nicht in Ordnung, egal wie hoch das ist, weil die Höhe spielt ja bei dem Prozess jetzt erstmal keine Rolle. Ist das Paket exzessiv? Ja, natürlich, ist völlig exzessiv. Aber wenn es ordnungsgemäß verabschiedet wurde damals, dann wäre es einfach nicht okay, da reinzugrätschen aus meiner Sicht. Jetzt ist die Frage halt, und das schaut sich die Richterin an, ob Musk irgendwas getan hat, zum Beispiel Druck ausgeübt hat oder so etwas, um das Paket durchzubekommen, durch die Governance-Organe, die genau dafür da sind, Misshandlung rauszufischen. Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht, oder? Und so Anschuldigungen sind jetzt auch nicht meine Art. Und um dann vielleicht zum Wertthema zurückzukommen, in den letzten Jahren war da der ganze eingepreiste Aktienkurs der Einsatz von Elon Musk. Was wäre Tesla vor 5 Jahren wert, wenn Elon Musk nicht da wäre und völlig unrealistische, verrückte Ziele immer wieder an die Wand geworfen hat? Und die Aktionäre haben das einfach geglaubt, oder? Und ich selbst war immer ultrakritisch. Ich habe nie Tesla-Aktien gekauft, weil die Fundamentaldaten das einfach nicht hergegeben haben, die Valuation. Die Fundamentaldaten haben nie Sinn gemacht. Aber der Musk-Faktor, der war eben schon immer da. Und rein, wenn man die Zahlen anguckt, ist der wahrscheinlich 100 Milliarden wert, ja. Die 1,1 Billionen Marktkapitalisierung, also auf Englisch Trillions, werden sicherlich nicht ohne Musk geschafft worden. Und ist es jetzt 10% wert als Compensation für den CEO? Ja, es ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch gegriffen, aber es ist vielleicht gar nicht so abwegig.
Interessant, bin gespannt, wie das weitergeht. Let's move forward. Guy, mit was werden wir uns heute beschäftigen?
Ja, heute diskutieren Maximilian und Max, ihr beiden im Schwerpunktthema, darüber, wieso europäische Startups abhängig sind von US-Investoren. Und danach gehen Max und ich auf 2 Transaktionen der letzten Woche ein, die in der Schweiz passiert sind. Das ist die Series B von Cradle und die Seed-Runde von Everyman Health. Back to you, Max.
Gut, kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema. Und zwar möchten wir heute diskutieren, weshalb jedes zweite Startup in Europa von US-Investoren abhängt. Damit ist die Abhängigkeit des europäischen Ökosystems von fremdländischen Geldgebern deutlich höher als in den USA oder China. In den beiden größten Volkswirtschaften der Welt agieren bei 8 von 10 Finanzierungsrunden Investoren aus dem eigenen Land federführend. Was das Interesse von US-Investoren an europäischen Startups betrifft, kristallisiert sich ein klares Muster heraus. Besonders häufig helfen US-Investoren wie Sequoia, Bessemer Ventures, Kleinen Perkins oder Andreessen Horowitz europäischen Startups, die schon etwas älter sind, also Growth Cases, die über ein funktionierendes Geschäftsmodell verfügen und nun eben höhere Finanzierungssummen für ihr Wachstums benötigen.
Ja, es ist schon in der Tat verrückt. Ich habe hier mein kleines Notepad liegen und einige Zahlen mitgebracht. Schnallt euch an und haltet euch fest. Das wird einige von euch bestimmt überraschen. Seit 2015 wären gemäß der Studie insgesamt 75 Milliarden Dollar nötig gewesen, um den Kapitalbedarf bei Finanzierungsrunden ab einer Höhe von 15 Millionen US-Dollar, also schon eher ein bisschen größer, zu decken. 75 Milliarden. Und so auf eine Quote von 80% zu kommen, wie die USA oder China aufweisen. Wie gewaltig diese Summe ist, zeigt ein Vergleich. Diese 75 Milliarden Dollar sind die Hälfte dessen, was europäische Risikokapitalgeber, also VCs, in den vergangenen 10 Jahren insgesamt an Geldern eingesammelt haben. Wir haben ja im letzten Podcast schon über das Wettrennen zwischen den USA und Europa gesprochen und herausgearbeitet, dass da in zwei ganz unterschiedlichen Ligen gespielt wird. Und die Zahlen verdeutlichen das.
Die besseren Finanzierungsbedingungen und häufig leichteren regulatorischen Vorgaben ziehen auch immer mehr europäische Gründerinnen und Gründer in die USA. Während der Anteil der US-Amerikaner, die in Europa gründen, stetig zurückgeht, ist der Anteil der Europäer, die in den USA gründen, in den vergangenen Jahren gestiegen. Inzwischen liegt er konstant bei etwa 11%, was doch schon sehr hoch ist. Erneut schwach sah es europaweit bei den Börsengängen aus. Während im vergangenen Jahr noch der 55 Milliarden Dollar schwere Börsengang des Chipdesigners ARM über die insgesamt schlechten Zahlen hinwegtäuschte, gab es in diesem Jahr in der europäischen Tech-Branche nur eine Firma mit einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, die den Gang aufs Parkett wagte. Planisware aus Frankreich legte den größten Börsengang an der Pariser Euronext seit 3 Jahren hin. Für die verbleibenden Wochen ist kein weiterer IPO geplant.
Ja, und das ist schon ein massives Problem. Also weißt du, man könnte sich auch fragen, warum reiten wir immer so auf diesen fehlenden IPOs drauf rum, wenn es gerade um Firmen geht, die 15 Millionen Kapital suchen, Series B vielleicht oder in der frühen Phase. Aber es ist einfach so, dass wegen der geringen Zahl an Börsengängen mangelt es dann an Liquidität, was sich auch auf die größeren Finanzierungsrunden auswirkt, weil eben viel weniger Kapital zurück in den Markt fließt. Inzwischen gibt es aber ein wichtiges Hoffnungszeichen. Das schwedische Fintech Klarna hat seinen Börsengang angekündigt. Allerdings wie damals ARM auch in den USA, weil die Konditionen da einfach besser sind. Trotzdem, ich bin mir schon sicher, dass die milliardenschwere Neuemission viel Geld in das europäische Ökosystem zurückspielen könnte. Insgesamt ist es halt ehrlich gesagt ein Chicken-and-Egg-Problem. Ohne das Momentum an den Märkten und Vorreitern, jetzt wie Klarna, aber in Europa, die es dann doch wagen, trauen sich andere Firmen, die reif wären, nicht an den Markt, weil niemand der Erste sein möchte. Und ja, man hat eben nur diese eine Chance. Es ist wirklich schwierig, muss ich sagen.
Ich habe mich gefragt im Vorfeld dieses Podcasts, was muss in Europa passieren, dass das Verhältnis von europäischen Investoren besser wird? Was denkst du, Maximilian?
Ja, das ist kein leichtes Unterfangen und da muss es wirklich einen richtigen Step-up geben. Also ich persönlich glaube fest daran, dass man inkrementell in kleinen Schritten immer besser werden kann. Du als Schwimmer kennst die Devise bestimmt, jeden Tag 1% besser sein, oder?
Ich werde jeden Tag 1% schlechter.
Ja, man kann ja trotzdem Aspirationen haben. Aber das Problem ist, dass wenn jetzt viele Growth Funds zum Beispiel Vehikel anschließen und raisen, inkrementell, dann sind das doch nur kleine Sprünge, wenn man die Gesamtsummen anbelangt, die investiert werden können. Und für mich ist ehrlich gesagt eine Vielzahl von Faktoren, die in eine Richtung positiv gedreht werden müssen, wichtig. Es fängt ja schon damit an, dass Pensionskassen auf der einfachsten Ebene immer noch nicht auf dem Niveau von denen in den USA investieren dürften. Bereits seit den 70er Jahren, glaube ich, dürfen US-Pensionskassen mindestens doppelt so viel in VC investieren, wie zum Beispiel hier in der Schweiz. Und jetzt kommt das nächste und auch echt wichtige. Die Pensionskassen in den USA, die machen das auch. Die Quoten sind absolut gesehen gewaltig. Gleiches gilt bei der Skala und Größe, mit der Universitäten in Endowment Funds wie Harvard oder Yale Milliarden in Growth und VCs investieren. In Europa liegt die Prozentsumme des investierten Kapitals von Pensionskassen in VC bei genau 0%. Und die genaue Zahl ist 0,007%. In den USA ist es bei 2%, oder das ist jetzt auch immer noch nicht riesig, aber wenn man das auf die Gesamtsumme schaut, dann ist es doch eine deutliche Summe. Und wenn sich dann solche grundlegenden Faktoren nicht ändern, dann schließt man einfach nie auf, egal wie sehr man versucht, inkrementell mehr Assets zu deployen. von Hürden wie dem Steuersystem oder den schwierigen IPO-Anforderungen, gekoppelt mit den auch noch engeren Märkten jetzt hier in Europa, reden wir jetzt gar nicht mal in dem ersten Schritt. Aber natürlich würde ich die Exit-Märkte genauso in Ordnung bringen, wenn ich einen magischen Wunsch frei hätte. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, denn gute Exits bedeuten frei werdende Assets, die wieder in VC- und Growth-Märkte zurückfließen. Aber gut, wie sieht es denn in der Schweiz aus deiner Sicht? Was denkst du, Max?
Ja, ich denke, in der Schweiz ist es noch schlimmer als in Europa. Ich glaube, wir haben in der Schweiz ja wahnsinnig viel Talent, sehr viel Technologie. Und jetzt gibt es halt schon das Lager, das sehr renommiert bestückt ist von Personen. Unter anderem sind das Journalisten der NZZ, das sind aber auch hochrangige Politiker, die behaupten, dass in der Schweiz genügend Kapital da ist, Risikokapital vorhanden ist, genügend Geld vorhanden ist. Okay, einverstanden, es ist genügend Geld vorhanden, oder? Aber wenn man sieht, dass eben, du hast es genannt, wie viel wirklich von PKs, die könnten ja theoretisch 5% regulatorisch in Alternatives investieren, tun sie aber bei weitem nicht, oder? Jetzt ist 5% vielleicht ein bisschen viel, aber wenn es nur 1% wäre oder 2%, wäre schon sensationell, oder? Und was auch ein großer Unterschied ist zwischen den USA und der Schweiz, ist nicht, dass in den USA die Unis vor allem privat sind, das heißt, die haben viel Funding, die sie bekommen, und dann gibt es eben Yale, die einen Großteil dieses Fundings, anstatt einfach auf die lange Bank schiebt, wird halt in VC investiert. Und natürlich ist dann in schwierigen Jahren ist die Performance nicht so gut, aber eben in sehr guten Jahren war die Performance exceptional, oder? Und da kann man wirklich dann auch die Renten optimieren, oder? Und kann dann auch in schlechten Jahren locker von dem zehren. Wenn dem in der Schweiz halt die PK-Manager eher der Meinung sind, ja, es geht darum, Renten zu sichern, oder? Und nicht zu maximieren. Es hat eine ganz andere Denke, oder? Und eben, wenn ich dann die Behauptung höre, es gibt genügend Kapital in der Schweiz für Risikokapital, sage ich, nein, gibt es natürlich nicht, weil man jetzt ja gerade sieht, in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr kam es immer wieder vor, dass amerikanische Investoren Series A eingestiegen sind und bei Startups investiert haben. Und das kann einfach nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir Leute ausbilden von Steuergeldern und am Schluss wandert die IP ins Ausland ab. Das ist einfach schlecht, oder? Natürlich kann man stolz sein, wenn das passiert, oder? Aber eigentlich sollten wir nicht stolz sein, sondern eigentlich ist es eben schlecht, weil wir halt die IPs und auch die Firmen, die Leute und so weiter und so fort verlieren, oder? Also ich bin der Meinung, es gibt zu wenig Kapital, vor allem Wachstumskapital in der Schweiz, und es liegt jetzt an uns, also ich würde jetzt nicht per se sagen, es liegt am Staat. Man kann nicht immer den Staat zu Hilfe rufen, wenn was nicht funktioniert. Ich glaube, man muss sich halt anders Gedanken machen, wie kann man dieses Kapital häufnen und dann entsprechend den spannendsten Firmen zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe an uns, die wir uns stellen sollten für 2025. Natürlich kann der Staat unterstützen, aber ich finde auch, da gebe ich auch den Kommentatorinnen und Kommentatoren recht, es ist jetzt, man muss nicht immer nach dem Staat, nach Mutter Staat schreien, wenn man nicht weiterkommt. Ich glaube, es ist genügend Kapital vorhanden, also ist die Übungsanlage, wie bringt man das Kapital effizient an die spannendsten Cases, oder? Und gibt es ganz viele clevere Leute in der Schweiz, die sich jetzt dem Problem stellen sollten. Wichtig auf jeden Fall für die Zukunft. Ich bin überzeugt, das ist entscheidend für die Schweiz. Kann die Schweiz innovativ mithalten? Und deshalb ist es enorm wichtig, dass dieses Kapital zur Verfügung steht und dass es eben Wachstumsfinanzierer gibt, wie eben auch Koyo, die genau in diesem Zwischenschritt zwischen Pre-Seed und Series B da sind und investieren. Also nicht nur Pre-Seed-Investoren, die gibt es in der Schweiz wie Sand am Meer, sondern eben auch Later-Stage-Investoren, dass die auch vorhanden sind und dann in die spannendsten Cases investieren können. So, das war ein bisschen lang, sorry. Ich hoffe, wir haben nicht alle Hörer jetzt verloren. Kommen wir zu den Hörfragen. Und zwar beginnen wir mit einer Frage von einem Business Angel diesmal. Freut mich sehr, dass auch Business Angels zuhören. Ralf möchte von uns wissen, wie sich die Bewertungen der AI-Startups im 2025 entwickeln werden. Danke für die Frage, Ralf. Ist natürlich eine schwierige Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich es niemandem sagen und natürlich investieren an der Nasdaq. Aber Ich versuche es mal so. Die Bewertungen von Startups im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz scheinen zu sinken im Moment. Das sieht man. Ich habe das kurz angeschaut auf Bloomberg. Also diejenigen, die kotiert sind und auch die nicht kotierten auf PitchBook haben wir auch gesehen. Es kommt da in der Breite zu Reduktionen. Ein Teil des offensichtlichen Bewertungsrückgangs könnte auf den zunehmenden Wettbewerb zurückzuführen sein, oder? Der hat ja unglaublich zugenommen in diesem Jahr. Im Bereich KI bauen Großentwickler wie OpenAI und Google konkurrierende Produkte, und laut der Generative AI Database von PitchBook gibt es etliche KI-Startups, die heute miteinander konkurrieren. Das war natürlich vor einem Jahr noch anders. Und was man jetzt nicht sieht im Markt, es kommt zu einer Wachstumsverlangsamung allgemein. Also die Wachstumsraten sind nicht mehr 40%, 50%, 60%, sondern teilweise zwischen 20-30%. Und man sagt, Investoren erwarten so um die 30%. Alles, was nicht 30% ist, wird abgestraft. Also diese 30% sind eskomptiert in diesen Kursen. Und wenn dann eine Firma, die kotiert ist, das nicht erreicht, führt das, zumindest war das jetzt im letzten Quartal, im dritten, vierten Quartal so, führt das dann zu Kursreduktionen. Oder? Das Zweite ist, was man, glaube ich, sagen muss, es ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein Winner-Takes-It-All-Markt, aber es ist wahrscheinlich ein oligopolistischer Markt, was sich am Schluss in einem spezifischen Thema 3-4, vielleicht 5 Firmen durchsetzen werden. Und wenn die natürlich jetzt beginnen zu übernehmen, tun die das natürlich nicht zu marktfairen Preisen, sondern solche Übernahmen sind häufig Acquihires oder IP-Übernahmen, die dann eben nicht zu Fair Market Values erfolgen. Das ist immer noch gut für die Gründer, weil die haben immer noch ein Upside, aber es ist nicht unbedingt gut für die Investoren, die beim IPO einen hohen Preis bezahlt haben. Also es ist schon so, dass ich glaube, es kommt in 2025 zu einer sehr starken Massierung, zu einer Konsolidierung. Und dann ist halt die große Frage, wer macht das Rennen? Und dort sind natürlich schon die Großen, die wahnsinnig viel Kapital geraced haben, stehen gut da. Also dort vielleicht auch Hinweis aufs letzte Mal, auf den letzten Podcast, wo wir über deutsche KI-Firmen gesprochen haben. Ich meine, dass jetzt dort, dass die das Rennen machen gegen ausländische Firmen, schwierig, glaube ich, außer sie spezialisieren sich auf ein Thema, wo sie dann in diese Nische dann überleben können. Aber sonst wird es sicherlich schwierig, oder? Das ist, glaube ich, so ein bisschen in aller Kürze meine Quintessenz. Ich glaube, es ist extrem schwierig, auf die richtigen zu setzen im Moment. Deshalb lohnt es sich vielleicht, in einen ETF zu investieren. Es gibt heute spannende ETFs, die in den breiten KI-Markt investieren. Aber auch dort wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, das Bewertungsniveau ist noch immer sehr hoch. Und wenn man die Multiples anschaut, ist da das Risiko eines Rückfalls immer noch relativ akut. Deshalb bin ich nicht ganz sicher, ob ich persönlich jetzt nochmal groß in KI investieren würde. So, ich hoffe, Ralf, ich habe dir nicht die Party jetzt verdorben. Versuch da sehr ehrlich zu sein.
Sehr gut. Und wenn du das doch noch rausfindest, Max, dann freue ich mich auch über einen Tipp. Kann man immer gut gebrauchen. Ne? Aber kommen wir doch zur zweiten Hörerfrage. Und zwar möchte Sibylle wissen, ob sie aktuell lieber in Bitcoin oder in ein Biotech-Startup investieren soll. Sehr gut. Ja, ich beantworte die Frage gerne, Sibylle. Und ja, ehrlich gesagt, ich werde immer wieder zu meiner Meinung zur Kryptowelt insgesamt gefragt und eben auch Bitcoin als eines der reifsten Assets in dem Markt und auch salonfähigsten Assets. Und ehrlich gesagt ist die Antwort nicht einfach und vielschichtig, denn bei mir schlagen auch zwei Herzen in der Brust. Ich bin auf der einen Seite wirklich ein großer Fan der Technologie, auf der anderen Seite sehe ich auch Gefahren als Investor. Und da kann man gerne drüber sprechen. Also ich finde das, was dort geschaffen wurde, wirklich, das grenzt an Genialität. Und auf jeden Fall ist es eine Technologie, die auch Zukunftsbestand haben wird. Als Investment tue ich mich eigentlich seit Jahren ziemlich schwer mit der Bewertung. Und ich habe auch viele Entry Points für Bitcoin dadurch verpasst, ehrlich gesagt. Das Schwierige ist für mich, dass Bitcoin eigentlich keinen inneren Wert hat, finde ich. Es ist kein Unternehmen, das dir Cash generiert und auszahlt. Es ist auch kein Bond, der dir irgendwie fix Zinsen zahlt. Es war eigentlich gedacht als ja, digitales Geld als fungibler Token, ist jetzt aber eher, hat sich so ein bisschen eher zu einem Store of Value gemausert wie Gold und ist jetzt dann doch eher ein bisschen sperrig, um das wirklich zum Geldtransfer oder zu nutzen, um Waren zu tauschen. Es ist ziemlich langsam mittlerweile. Es ist sehr, sehr teuer. Du musst wirklich einfach Fractions traden. Das macht nicht so richtig viel Spaß, ehrlich gesagt, ja. Aber als Store of Value, als quasi digitales Gold, schaue ich das gerne an. Und du musst halt als Investorin darauf setzen, dass Bitcoin in der Zukunft mehr wert sein wird, als es jetzt ist. Weil es für mich eben keinen inneren Wert hat, der dir laufende Rendite generiert. Und das ist okay, wenn man früh genug investiert in so einem Hype-Cycle. Und die letzten Jahre, ja, die waren bestimmt sehr, sehr gut. Und das weiß ich, die waren sehr gut für Bitcoin-Investoren, die früh genug investiert haben. Die hatten da echt viel Freude, oder? Und klar kann man jetzt auch Argumente versuchen abzuleiten, die dafür sprechen, dass sich der Kurs weiterhin so entwickelt wie jetzt gerade. Wir sind jetzt, ich habe heute nachgeschaut, knapp unter 100.000 US-Dollar. Und als ich mir Bitcoin zuerst angeschaut habe, war ein Bitcoin noch 400 Dollar wert. Und da hat sich einiges getan seit der Zeit, oder? Die Argumente sind vielleicht, dass Trump extrem pro Krypto ist, da Musk das auch ist. Das wird den Preis weiterhin sicherlich pumpen. Und die Begrenztheit der Währung an sich, das Halving und so weiter, das ist sicherlich auch ein Thema. Ich persönlich frage mich immer, und ich glaube, es ist ein guter Punkt, einen Disclaimer einzuschieben. Wir machen keine Anlageberatung, halten selber vielleicht Coins oder Aktien, die wir besprechen. Ich frage mich dann immer, hat es noch genug Luft nach oben? Und du willst als Investor ja immer ein asymmetrisches Risiko-Return-Profil haben eigentlich. Du willst bei dem hohen Risiko von Krypto, willst du vielleicht ein Asset haben, das theoretisch noch verzehn- oder verhundertfacht werden kann. Und bei Bitcoin selbst sehe ich in dem Kurs, ja, ehrlich gesagt, es fühlt sich für mich so an, als wenn ein großer Teil der Investment-Story eben schon vorüber ist und da sehr, sehr viel Wert auch schon gehoben wurde. Wenn du jetzt dein Geld verdoppeln willst, dann muss einfach Unglaubliches mit Bitcoin passieren. Einfach weil der Kurs bzw. die Marktkapitalisierung schon so dermaßen hoch ist. Das gleiche Problem mit Firmen wie Apple oder jetzt auch Nvidia. Die Frage ist, wo soll das hingehen, oder? Und das asymmetrische Risikoprofil ist da für mich einfach nicht mehr so richtig da. Und ja, das findest du wahrscheinlich bei weniger gereiften Assets oder weniger gereiften Firmen. Und dann ist es vielleicht eine gute Überleitung zu dem Biotech-Startup. Da kann ich dir, ich will jetzt nicht abblocken, aber ich kann dir ohne Infos ganz, ganz schlecht zu einem Investment raten. Sei dir einfach bewusst, dass 9 von 10 Startups scheitern und Biotech als Sektor generell anspruchsvoll ist. Von daher wäre mein Rat eigentlich, wenn du investierst, bitte kein Geld, was du vielleicht für die Miete brauchst. Und vielleicht eine Side-Note, es gibt sehr gute VCs, die professionell Geld in Startups anlegen. Wir haben über Koyo vorhin gesprochen. Und wenn du wirklich Exposure suchst, dann würde ich mich generell mal schlau machen, wer die professionellen Player im Markt sind und so an die Sache rangehen. Ja. Vielen Dank, Sibylle.
Okay, super. Schreiten wir zu den Transactions, die in den letzten Tagen in der Schweiz stattgefunden haben. Was haben wir für heute auf der Liste?
Ja, wie anfangs kurz erwähnt, haben wir diese Woche die beiden Transaktionen Cradle und Everyman Health recherchiert. Vorab machen wir aber noch kurz eine Zusammenfassung des Novembers, denn wir sind ja jetzt bereits in der Adventszeit im Dezember. Gemäß unserer Liste wurden im November rund 370 Millionen Schweizer Franken in 25 Startups investiert. Das sind rund 120 Millionen mehr als im Oktober. Im November wurde das Investmentvolumen durch die über 180 Millionen Series D von Allentis Therapeutics, die wir in unserer letzten Burnrate-Episode aufgenommen haben, und die 73 Millionen Series B von Cradle, die wir heute beleuchten, in die Höhe getrieben. Die in unseren Augen wichtigsten Transaktionen im November haben wir in den Burnrate-Folgen 26 bis 29, also der heutigen Folge, behandelt bzw. behandeln wir jetzt dann gleich. Falls wir etwas vergessen haben, lasst es uns ungeniert via podcast@burnrate.ch wissen. Wenn wir gleicher Meinung sind, dann holen wir das natürlich später mal nach. Starten wir mit der ersten Transaktion von heute, die Series B des Life Science KI Startups Cradle. Cradle finde ich ein extrem spannendes Life Science Startup, da Cradle eine Plattform entwickelt, die es Wissenschaftlern und Forschern erlaubt, Proteine zu reverse engineeren. Und sie verspricht so, den Entwicklungsprozess von Proteinen maßgeblich um ein Mehrfaches zu beschleunigen und dadurch viel Kosten auf dem Weg zu einem Medikament einzusparen.
Die Plattform von Cradle nimmt die Sequenz eines bestehenden aktiven Proteins, man sagt dem ein Lead-Protein, habe ich mir sagen lassen, und nutzt dann ihre proprietären Algorithmen, um Proteinsequenzen vorzuschlagen, die gleich wirken wie die Startsequenz, aber anders zusammengesetzt sind. Dazu nutzt Cradle eine große Bibliothek an bestehenden, bekannten Proteinen, bei denen man weiß, dass sie aktiv sind, wie sie gefaltet sind und wie löslich sie sind, und schlägt dann ähnlich wie ein Large Language Transformer Model eine Sequenz vor, welche am ehesten allen, vor allem von Wissenschaftlern geforderten Eigenschaften, also das können Löslichkeit, Stabilität sein zum Beispiel, entspricht. Wobei es ihm nicht nur eine Sequenz vorschlägt, sondern gleich eine ganze Palette davon. In dem Sinne hat Cradle eine Generative AI für Proteine aufgebaut.
Ja, das ist natürlich spannend für alle Chemiker im Raum, vor allem eben Wissenschaftler, Forscher und Prozesschemiker. Die stellen dann die Proteine im Labor her und validieren deren Eigenschaften in vitro, also im Labor. Und eben da die KI eine bessere ganzheitliche Einschätzung zu den Eigenschaften von Proteinen machen kann, als das Forscher machen können, können aktive Wirkstoffe mit den gewünschten Eigenschaften viel schneller entwickelt und hergestellt werden. Cradle verspricht, dass dank ihrer Methode im Entwicklungsprozess weniger Ausschuss, also inaktive Substanzen, hergestellt werden müssen und man bessere Hits, eben die aktiven Substanzen, viel schneller findet und auch die Optimierung dann nochmal beschleunigt werden kann. Dies haben sie gemäß ihren Angaben nachweisen können und die Lösung scheint bei ihren Kunden auch sehr gut anzukommen.
Das ist eine gute Value Proposition. Kosten sparen und gleichzeitig den Prozess beschleunigen. Wie sieht es denn mit Kunden aus? Sind Pharma- und Biotech-Unternehmen bereit, eine solche Lösung zu adaptieren?
Ja, das ist natürlich immer eine Schlüsselfrage. Die Pharmakonzerne sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie schnell auf neue Trends aufspringen, beziehungsweise dass sie mal probieren, okay, aber dass sie sie dann wirklich in ihre Prozesse integrieren, das war bisher immer relativ schwierig für Startups. Cradle hat es aber scheinbar bereits geschafft, dass einige der Industrieführer wie Novo Nordisk und Johnson & Johnson Innovative Medicine und einige weitere ihre Lösung verwenden oder diese mindestens ausgiebig testen. Cradle hat aktuell bereits 31 Projekte am Laufen mit 21 Kunden. So viel hat einer der Mitgründer, also der CEO Steph van Grieken, gesagt. Er hat aber auch gesagt, dass Cradle nicht beliebig rasch wachsen kann, da die Pilotprojekte mit ihren Kunden jeweils 3 Monate oder länger dauern und Cradle auch relativ viel Geld kosten, in der Größenordnung von 500.000. Das heißt, sie stellen da sicher auch einige der Proteine selbst her und testen da etwas mit neben dem Kunden. Und ja, auch wenn der Steph jetzt hier die Wachstumserwartungen nicht zu hoch ansetzen will, finde ich die Kundenanzahl von Cradle doch beachtlich. Denn wir müssen hier auch berücksichtigen, dass die Firma erst gerade etwas mehr als 3 Jahre alt ist und eben, wie wir vorher gesagt haben, die Pharmaindustrie und Biotech-Firmen sich teilweise wirklich schwer tun mit der Adoption von neuen Technologien. Das scheint sich aber jetzt mit den neuen KI-Tools zu verändern. Cradle ist ja nicht die einzige Firma, die von diesem Wandel profitiert und dieses Jahr auch für Furore gesorgt hat.
Absolut. Das Thema Life Science KI ist eines der Hot Topics von VCs seit einiger Zeit. In diesem Bereich haben wir in diesem Jahr ein paar Finanzierungsrunden gesehen, in Europa wie auch in der Schweiz. Das französische Biotech-Unternehmen Okin hat beispielsweise 35 Millionen US-Dollar für Bioptimus eingesammelt. Sie entwickeln ein LLM, das dabei helfen soll, biologische Prozesse besser zu verstehen. Dann haben wir das britische Unternehmen LabGenius, das eine Series B-Finanzierung in der Höhe von 35 Millionen Pfund geraced hat. Als drittes Beispiel nehmen wir noch die 47 Millionen US-Dollar-Runde für das britische Unternehmen Health, das auf KI-gestützte Arzneimittelentwicklung spezialisiert ist. Es gibt noch zahlreiche weitere Finanzierungsrunden in diesem Bereich, die dieses Jahr abgeschlossen werden konnten. Mit ihrer 73 Millionen Series B reiht sich Cradle, das schweizerisch-holländische Startup, ganz oben mit ein.
Ja, absolut. Und mit der 73, wenn ich es dann richtig sagen kann, Millionenrunde hat Cradle nun bereits mehr als 100 Millionen aufgenommen seit ihrer Gründung im November 2021. Die drei Runden haben sie genau im Jahrestakt immer im November aufgenommen. Finde ich noch spannend. Im November 2022, also ein Jahr nach der Gründung, haben sie eine 5,4 Millionen Runde mit Index Venture und dem Londoner VC Kindred Capital aufgenommen. Im November 2023 folgte dann die Series A von 26 Millionen und da haben die gleichen Investoren nochmal Kapital nachgegeben. Und nun hat der kalifornische VC IVP die 73 Millionen Runde angeführt mit der Partizipation der bestehenden Investoren. IVP, Institutional Venture Partners, ist einer der Silicon Valley Urgesteine. IVP wurde 1980 von Reed Dennis gegründet und sie verwalten aktuell ungefähr 7 Millionen US-Dollar. Sie haben in ihrer Firmengeschichte in mehr als 400 Firmen investiert und darunter haben sie auch einige der Tech-Schwergewichte finanziert wie Slack, Twitter und Snap. Also haben sie da doch einen tollen Track Record und sicher ein paar Mal sehr gute Exits machen können.
Schade ist nur, dass Cradle zwar zwischen Amsterdam und Küsnacht aufgebaut wird, der Hauptsitz aber in Holland liegt. Deshalb sind sie eher eine holländische Firma als ein Schweizer Superstar, da das Kapital in die holländische Firma fließt und nicht in die Schweizer Niederlassung, sofern unsere vorliegenden Angaben akkurat sind. Nichtsdestotrotz dürfen wir Schweizer etwas von den Lorbeeren von Cradle mitprofitieren und freuen uns für die Runde. Der CEO und Mitgründer Stefan Grieken ist zwar Holländer, aber er ist gleich um die Ecke in Küsnacht am Zürichsee zu Hause. Lass uns zur zweiten Transaktion gehen. Wir gehen von der Life Science zur Männergesundheit. Das Berner Startup Everyman Health widmen sich genau dieser. Die beiden Gründer John Eisler und Mark Fröhlich haben sich zum Ziel gesetzt, mit Everyman eine marktführende Position im Bereich der Männergesundheit in der Schweiz zu erreichen bzw. diese auszubauen. Auf ihrer Plattform bieten sie Männern eine diskrete und sichere Online-Anlaufstelle für medizinische Behandlungen von Erektionsproblemen und Haarausfall, also beides durchaus sensitive Themen. Everyman ist dabei eine Vermittlungsplattform, die Männer mit unabhängigen, in der Schweiz zugelassenen Ärzten und Apotheken verbindet.
Ja, also wie muss ich mir jetzt das genau vorstellen? Gehe ich da einfach auf ihre Webseite und kann mich dort für eine Haartransplantation à la Wayne Rooney registrieren? Oder wie funktioniert das?
Auf ihrer Website, also ich habe mich auch gefragt, habe mich dann intensiv damit beschäftigt. Auf ihrer Webseite können Männer ihr Problem, eben sei es Erektionsproblem und sei es Haarausfall, in einem einfachen Fragebogen beschreiben und dann werden sie mit einem Partnerarzt von Everyman verbunden, der ihnen in einer kurzen Online-Konsultation ein Rezept ausstellt. Damit der Gang in die Apotheke entfällt und das Problem dem Apotheker oder der Apothekerin nicht geschildert werden muss, können die Nutzer von Everyman das Medikament bei einer Partnerapotheke online direkt bestellen. Also an und für sich eine super Sache, die uns eitlen Männern zu besserer Gesundheit bzw. einem besseren Wohlbefinden verhilft.
Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch eine gute Sache. Everyman Health sagt aber auch, dass sie einen Beitrag gegen die Stigmatisierung von Männerkrankheiten, eben, dass man nicht mehr in die Apotheke gehen muss und sich quasi da outen muss, dass man diese Probleme hat, dass sie eben einen Beitrag gegen das leisten wollen. Ich bin mir aber nicht sicher, dass sie das effektiv tun. Sie bieten aber eine gute Lösung an, mit der man das umgehen kann, aber deswegen wird das Thema noch lange nicht entstigmatisiert. Eine Entstigmatisierung würde heißen, dass Männer mit Erektionsproblemen oder Haarausfall plötzlich ja, sogar mit Stolz darüber sprechen und das in der Dumbbites zum Thema aufnehmen. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das so rasch passiert wegen ihrer Plattform.
Genau. Aber lass uns noch kurz die Runde beleuchten. Letztes Jahr hat Everyman ihre 1,5 Millionen Pre-Seed-Runde mit dem österreichischen VC Calm Storm Ventures als Lead-Investor abgeschlossen. Calm Storm war im letzten Jahr, also im 2023, mit 28 Deals im Health-Tech-Bereich einer der aktivsten VCs in Europa. Und das Team mit John Eisler und Mark Fröhlich hat diesen Frühling ihre Seed-Runde bei Everyman in der Höhle der Löwen Schweiz präsentiert. Ich habe das sogar gesehen und hatte sich einen Rudeldeal mit mehreren Löwen gesichert. Der Deal ist aber dann nicht zustande gekommen und sie haben nun ihre 2,4 Millionen Seedrunde mit internationalen, auf HealthTech fokussierten VCs abgeschlossen. Lead VC aus Berlin und Joined Capital aus Amsterdam haben die Runde angeführt, bei der Business Angels und bestehende Investoren mit investiert haben.
Ja, nun mit dem neuen Kapital und den internationalen Geldgebern will Everyman ihre Marktführerschaft im Bereich der Männergesundheit in der Schweiz, wo sie bereits mehr als 3.500 Männern geholfen haben, ausbauen und den Schritt nach Europa wagen.
Sehr gut, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Vielen Dank fürs Einhören. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis bald. Take care und tschüss.